Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute spreche ich mit Markus Wübben, AI-Entrepreneur, Exited Founder von CrossEngage. Herzlich willkommen, Markus.
Thorsten, schön, dass ich da sein darf. Moin.
So, du darfst sehr gerne da sein, denn es geht um unser beider Lieblingsthema, KI im Marketing. Was entwickelt sich nicht und wann fährt das Ding vor die Wand? Und das wäre auch gleich meine erste Frage. Also im Moment reden ja irgendwie alle möglichen Leute von einem Ende der KI-Bubble und dann platzt die Blase. Was hältst du von den Sprüchen?
Ja, muss man, glaube ich, erstmal schauen, auf welcher Ebene das ist, ne? Es gibt ja zwei Diskussionen. Das eine ist natürlich die inhaltliche Diskussion. Kann generative AI oder KI das leisten, was wir uns erwartet haben oder erhofft haben von KI? Und das zweite ist natürlich die Finanzblase. Denn wir sehen, dass Chiphersteller sich an KI-Plattformen beteiligen sozusagen, die dann wiederum ihre Chips kaufen, dann ist das natürlich schon irgendwie eine Sache, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, wo das hingeht. Aber bleiben wir mal vielleicht nicht in der Finanzwelt, sondern in der Welt, die uns interessiert, in der Marketingwelt. Und ich sehe gerade einen klassischen Hype-Cycle, den wir durchlaufen in generativer KI. So ein Gartner-Hype-Cycle, der sagt, na, am Anfang immer, das geht dann total durch die Decke und dann kommen wir irgendwie ins Tal der Tränen und danach dann fällt das relativ schnell ab ins Tal der Tränen und danach kommen wir so ins Produktivitätsplateau rein. Und ich habe so das Gefühl, dass wir da gerade auch in der generativen KI in Sachen Agenten so ein bisschen auf dem Weg in das Tal der Tränen sind. Und das ist auch völlig in Ordnung, das machen viele Technologien mit, aber das hat auch einen Grund, warum wir da reingehen. Und wir werden sehen, dass das unsere Produktivität und die Produktivität von Marketern extrem durch die in den nächsten Jahren extrem beeinflussen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube schon, dass wir dort gerade so ein bisschen Disillusion sehen bei den Nutzern, weil, und da können wir gleich drüber sprechen, was die Gründe dafür sind, weil die Hoffnung, was das Ganze tun soll mit Artificial General Intelligence und wir werden alle ersetzt und so, das ist ja alles völliger Blödsinn. Das ist völliger Quatsch. Das geht auch mit LLMs nicht. Da kann man auch drüber reden, warum das so ist, warum das nicht mit Large Language Modellen der Fall sein wird. Aber diesen Push, den wir die letzten zwei Jahre gesehen haben, da kommen wir gerade in den Realitätscheck. Und deswegen, ja, teilweise werden wir, glaube ich, Dinge sehen, die nicht so gut funktionieren werden, wo wir auch vielleicht ein bisschen, wo dieser Hype, wo alle jetzt wie die Hühnchen im Stall wild durch die Gegend laufen, dass sich das ein bisschen beruhigt. Das ist auch gut so.
Okay, gut, dann kommen wir konkret zum Marketing. Also eins ist klar, was Content-Produktion angeht, da bewegt sich eine ganze Menge, da wird schon extrem genutzt, KI genutzt. Den Bereich würde ich gerne ausklammern und zu allen weiteren Möglichkeiten kommen, wo sich durch KI im Marketing etwas verändert. Wo sind Anwendungsbereiche? Wo siehst du ganz konkrete Anwendungsbereiche, wo sich durch KI im Marketing von Unternehmen einiges ändert, momentan und in Zukunft erst recht?
Ja, nehmen wir mal klassisches B2B-Marketing. Was wir dort sehen, ist die Provider wie HubSpot oder auch RTO setzen sehr auf das Anreichern von Daten über Leads durch KI-Agenten. Und das ist ja auch ein toller Fall, wenn ich jetzt einen Thorsten Schwarz habe als Lead bei mir in der Plattform, dass dann ein Agent losläuft, ein KI-Agent, und der schaut, was hast du eigentlich als letztes auf LinkedIn gepostet, wann hast du das letzte Mal deinen Job gewechselt. Was sind sonst für Firmeninformationen wichtig, damit ich halt ein genaues Targeting machen kann, als SDR, als Outreach machen kann, ist das natürlich toll. Und dann im Zweifelsfall auch schon eine automatisierte Nachricht an die Person schicken kann, die genau darauf aufbaut, um dann eine relevante persönliche Nachricht rauszusenden. Das ist Realität. Das geht, da gibt es auch Tools wie Clay, die das, ne, so Excel on Steroids, wo man wirklich das sehr fein granular schon machen kann. Die anderen Companies wie so ein HubSpot, die übernehmen das auch gerade, bauen das bei sich ein. Das Ganze nennt sich ja da Breeze, wenn ich da richtig informiert bin. HubSpot Breeze. Und das sehen wir ganz massiv außerhalb der Content-Generierung, also Datenanreicherung und größtbesseres Verständnis von Leads. Das ist toll. in dem Prozess.
Welche Rolle spiele ich gleich, um kurz zu unterbrechen, welche Rolle spiele ich als Vertriebsmitarbeiter in diesem Prozess? Also mein Marketing produziert die Leads, mein KI-Agent qualifiziert die weiter, ein weiterer KI-Agent versorgt die mit automatisierten Nachrichten, bevorzugt über den Kanal E-Mail, aber auch andere Kanäle. Ab wann komme ich ins Spiel und wie nehme ich den Faden auf oder den Kontakt auf?
Ja, also sehr guter Punkt. Von Anfang an ist der Vertriebsmitarbeiter im Spiel. Denn eine Sache, das ist ganz wichtig. KI wird auf absehbare Zeit nur bestimmte Jobs ersetzen, aber viele Jobs eben eher erleichtern und ein Assistent sein. Also wir haben ganz häufig gehört, eine KI wird irgendwie alle Leute irgendwie rauswerfen. Das ist bei nichten so. Es gibt dieser Prozess Human in the Loop, dass man also die Ergebnisse kontrollieren muss und da auch mal rüber gucken muss und auch der KI sagen muss, was sie genau machen soll. Also das sogenannte Kontext geben in einer KI, damit die KI weiß, wo bin ich, stehe ich da eigentlich. Das muss immer noch eine fähige Person machen und das von Anfang an. Ja, das heißt also auch, wenn ich Lead Outreach mache, ne, welche Leads will ich eigentlich, welche Daten will ich denn eigentlich über eine Person haben und nehme ich die im Zweifel? Ja, da ist eine KI gar nicht unbedingt immer so gut, das zu machen, sondern da ist es gut, einen menschlichen Filter drauf zu haben. Das heißt also, dass wir die KI nicht so verstehen sollten in der nächsten Zeit, dass die alles von uns ersetzt, ne, und völlig automatisch läuft, sondern dass es wie eine Person, die neben dir ist, die Dinge tut, wo du immer drauf schauen musst. Und deswegen bleibt die Vertriebspersonen von Anfang an wichtig, muss ein Auge drauf haben, ob das alles so Sinn ergibt oder auch nicht. Und das ist einer der Themen auch, warum wir so ein bisschen Disillusion sehen, weil Leute gesagt haben, boah, ich schalte das jetzt an und ich gebe da zwei Zeilen Prompt rein sozusagen und dann macht die Maschine alles, was ich über 20 Jahre gelernt habe. Das ist natürlich Unsinn.
Also, Markus, ganz konkret, was heißt, ich muss ein Auge drauf haben? Bisher habe ich nur morgens meine Liste bekommen, wo mir irgendein System priorisiert sagt, wen soll ich als nächstes mal versuchen anzurufen oder zu kontaktieren über LinkedIn, Telefon, Handy, was auch immer. Das war bisher mein Job und jetzt muss ich ein Auge drauf haben auf 200 verschiedene Personen, wo irgendwelche Prozesse laufen. Was heißt denn ein Auge drauf haben? Oder andersrum gefragt, ich habe vor kurzem geschrieben, sorry, aber nicht mit mir, es nervt, lieber KI-Agent, du sag mal deinem Chef, dass ich hier raus bin. Ja, das ist dann spätestens der Punkt, wo der Vertriebsmitarbeiter einschreiten sollte, aber vielleicht auch schon vorher.
Ganz genau. Auch schön vorher, wie werden die Nachrichten geschrieben, dass man sich die ersten Nachrichten, die rausgeht, auch wirklich anschaut. Sind die generisch oder sind die personalisiert? Werden die Informationen, die genommen werden, auch zur Personalisierung, sind das gute Informationen oder sind das sensible Informationen, wo man nicht so rausgehen sollte und das rauspreschen sollte? Ja, also sehen wir mal irgendwie ein Beispiel. Der Markus hier, ja, der hat seinen Job verloren bei der Company. Das ist ja perfekt eigentlich, ne? Dann, also ich wechsle den Job. So, ja, das ist ein perfekter Punkt, um dann mich anzugehen und die Software, die man vorher an mich verkauft hat, nochmal zu verkaufen. So, wenn ich da jetzt aber gefeuert worden bin, ja, aus welchen Gründen, vielleicht sollte ich das mit beachten. Ja, und dann nicht die KI. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Position. Ja, das ist vielleicht nicht das Wichtige, nicht? Und da ist es gar nicht so trivial, diese KI so zu füttern, dass sie das alles automatisch macht. Und darum ist es immer gut, ein Auge drauf zu haben, was für Daten die KI anreichert, welche sie nutzt und welche Nachrichten da rausgehen und auch welche Schlüsse sie zieht. Ja, also so eine KI kann einfach die Informationen, die du aus einer Management-Sitzung mitnimmst oder Vertriebssitzung mitnimmst, die hat sie nicht. Die muss da reingefüttert werden und dann ist es immer die Frage, versteht sie das wirklich? Was soll ich damit sagen? Eine KI hat nicht immer alle Informationen, die sie braucht, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das Zweite, und das ist mir auch ganz wichtig, der Anspruch an eine KI. Eine KI ist ein statistisches System, wo wir Ähnlichkeiten im Wesentlichen berechnen. Das nächstwahrscheinlichste Wort. Kein ernsthafter KI-Forscher sagt, dass damit Artificial General Intelligence kommt. Ganz namentlich Jan LeCun, Chief Scientist von Meta, Legende im KI-Space, der sagt das ganz deutlich, weil es eine Word-Prediction-Maschine ist. So, da müssen wir halt gucken, was kann diese Maschine und die übernimmt dir das Denken, nimmt die dir nicht ab. Ja, das ist so eine Illusion des Denkens gerade, aber das tut eine Maschine eben nicht. Und das ist der Punkt, wo wir rein müssen.
Das heißt, ich habe dich richtig verstanden, ich bin der Vertriebsmitarbeiter und bevor ich jetzt wie immer angucke, wen rufe ich heute persönlich an, kriege ich erstmal die Liste der E-Mails, die ich in den letzten 24 Stunden angeblich geschrieben habe, denn ich bin der Absender dieser E-Mails, ich bin die Kontaktperson, die die Leute kennen. Das heißt also, ich gucke mir erstmal an, was die KI in meinem Namen da rausgeblasen hat und würde im Zweifelsfall dann intervenieren. Oder wie sieht
das? Im besten Fall schon, bevor das rausgeht, einfach, ja, dass man drüber guckt, dass man sich die alle vorschreiben lässt und dann geht man einmal durch die Liste und sagt, finde ich gut, finde ich nicht gut, hier modifiziere ich einen Satz. Ja, also bei jedem Schritt, das ist immer ein Vorschlag, der generiert wird. Du musst dir das irgendwie so vorstellen, das ist feiger. Ja, genau, wie eine Assistentin oder ein Assistent, der neben dir sitzt und relativ jung im Unternehmen ist, ja, und den hast du jetzt die Aufgabe gegeben, da quasi das vorzubereiten, und dann würdest du ja auch drauf, mit so einem jungen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, würdest du ja auch drauf gucken, was sie dann da raussendet. Nicht, dass du Vertrauen geschaffen hast in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass dir das alleine kann. Und das ist derselbe Weg, mit der KI zu arbeiten. Ja, also stellt euch das, also müsst ihr das immer vorstellen, wie so ein hochtalentierter Mitarbeiter, ne, der weiß ganz viel, aber auf der anderen Seite weiß er auch irgendwie gar nichts. Nämlich gar nichts heißt, wie die Verfahren bei dir in der Company sind und was du gut findest. Und dann haben es viel gelesen.
Ja. Wenn ich immer so rein grätsche, aber ich bin auch ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Und hast du schon irgendwelche Erfahrungen aus der Praxis mit solchen Systemen oder andere Leute beobachtet? Weil im Zweifelsfall würde ich dann bei 10 oder 20% der E-Mails, die perfekt sind, ja, die wirklich klasse sind, würde ich aber noch so ein kleines Sahnehäubchen draufsetzen und würde sagen, da kommt noch ein persönlicher Satz, den kann auch die KI nicht wissen. Und ansonsten ist die E-Mail ja grundsätzlich okay und kann damit freigegeben werden.
Ja, 100%. Und das ist genau der Best Practice, damit zu arbeiten. Am Anfang heißt, naja, gar nicht so lange her, ungefähr ein Jahr her, da kamen so die ganzen Lindy AIs, 11x AIs raus, die so automatisches Outreach gemacht haben. So, und da war doch relativ schnell klar, dass das, was die ganz alleine von sich verschicken, ziemlicher Schrott ist. Ja, nämlich da hat es relativ schnell gemerkt, da ist irgendein Bot, und dann kam das, also wer das da versendet hat und nicht gut auf die Antworten eingegangen. Und sobald du auch schon mal eine persönliche Beziehung hattest, irgendwo hin, hat er überhaupt nicht das Wissen mit einbezogen und so weiter. Also Katastrophe. Und das ist auch einer der Punkte, nicht? Dieses Overselling, was die Sachen können, wo die Leute, jetzt viele Leute sagen, boah, das ist noch gar nicht so richtig ready. Ne, wir finden jetzt erst wirklich den Weg dahin, wie wir mit diesen Dingen arbeiten. Und das ist, ich sag's nochmal, wie jemand eine Person neben dir, die die Handarbeit abnimmt, die du aber inhaltlich einfach checken musst. So, und am Anfang hat man gesagt, die können alles und die machen da alles, und dann kam da Schrott raus. Ja, gibt's ja auch die unterschiedlichsten Sachen, nicht nur im Marketing, auch im Legal, ne, dass da irgendwelche Gerichtsurteile erfunden wurden. Das Thema ist ja dann Halluzination zum Beispiel und auch die Art und Weise, wie geschrieben wird, wo das inhaltlich hinläuft. Das ist ja alles gar nicht so ganz trivial, dass da die richtig guten Ergebnisse aus einer KI zu bekommen. So.
Frustriere mich nicht. Also nicht meine 10%, sondern du sagst jetzt umgekehrt, 90% muss ich überarbeiten und nur 10% von den Systemen kann ich wirklich benutzen.
Das sage ich nicht. Ich sag nur, du musst über jeden Output, der rauskommt, bis du ein Vertrauen hast, drüber zu gucken. Ob du jetzt jede bearbeiten musst, ist was anderes. Was ich sage, ist, kritische Aktionen am Anfang alle überprüfen. Das heißt nicht, dass die, ne, umso besser du die promptest, umso besser werden die auch. Aber auf jeden Fall freigeben. Das auf jeden Fall.
Genau. Okay, super, sehr gut. So, jetzt haben wir allein schon fast eine Viertelstunde verquatscht mit dem ersten Thema, und es gibt sicher noch viele spannende Themen. Wo im Marketing B2B haben wir jetzt erstmal durch, wo noch im Marketing spielt KI-Einsatz eine Rolle oder auch eben die sogenannten Agenten eine Rolle?
Ja, also vielleicht nochmal als Ansatz B2B, wenn wir den Prozess ganz kurz weiterführen, wenn ich dann die Calls gehabt habe, habe ich natürlich super Transcriptions, das habe ich aufgenommen, das Gespräch, manchmal hat man ja Buying Center, mehrere Personen, das sind komplexe Gespräche, das zu transkribieren und die KI zu fragen, wie gehe ich jetzt mit den einzelnen Antworten um? Ja, wie schreibe ich eine Follow-up-E-Mail, um letztendlich auf die ganzen Themen einzugehen? Das klappt also wirklich sehr, sehr gut. Wenn es eine gute Beschreibung der Produkte gibt, die man gibt mit dem USP, also Unique Selling Proposition, Value der Produkte, alles, was wir über die Produkte wissen, was wir die Company wissen und die Transkription haben, dann kommen da ganz, ganz tolle Follow-up-E-Mails raus. Also sehr, 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 sehr gut. Und im Weiteren natürlich auch Vertragsanalyse, Vertragsgestaltung, bestimmte Themen, die da kommen, wirklich tolle Formulierungen sozusagen raus. Also da kann man den Prozess sozusagen sehr schön abbilden, sehr viel Komplexität rausnehmen, weil natürlich auch die Interaktion, wenn jemand sich bei dir meldet, siehst du sofort die Interaktion, die du mit der Person hattest, in welchem Sentiment waren das, alles, was dazugehört, musst du nichts mehr lesen. Das ist natürlich toll. Wenn wir jetzt mal weitergehen, das ist B2B und B2C, da wird es total spannend mit den Agenten, die im Wesentlichen, wenn wir uns mal überlegen, im B2C-Marketing, ja, müssen wir denn außerhalb von Content-Generierung, müssen wir denn eigentlich noch eine Segmentierung haben und eine User-Journey? Wenn wir jetzt einen Agent haben, der sich jede einzelne Kundenbeziehung ansieht und die bewertet, warum müssen wir noch segmentieren? Warum müssen wir noch manuell User-Journeys aufbauen? Und das ist die Königsklasse gerade. Das ist die Königsklasse, wo es gerade hingeht. Warum ist das eigentlich die Königsklasse? Aus dem folgenden Grund, im Vergleich zu B2B, wo wir immer einzelne Kundenrecords haben, ne? Also eine Company mit relativ wenig Daten, haben wir im B2C ganz häufig Millionen von Datensätzen, ja, und relativ viele Interaktionsdaten, ne? Von den Käufen, von den Page-Views und alles, was so dazugehört, die Daten, die wir sammeln. Da ist die KI noch gar nicht so richtig und manchmal ein Product-Feed von 100.000 Produkten, ne? Also bei so einem Fashion-Retailer. Also wenn man sich mal überlegt, die Datenmenge ist eine ganz andere in Komplexität. Und da sind auf der einen Seite die KIs noch gar nicht so super in der Analyse der Daten. Und das zweite ist, es ist noch relativ teuer. Also wenn man, wir kennen ja jetzt nur die Frontends, ja, da zahlen wir alle $20. Aber wenn man mal die APIs, also das, was wir nutzen müssen, um das wirklich auf großem Stil machen zu müssen, sich anguckt, dann kann das schnell mal $2-3 für 1 Million Tokens, also das heißt für ungefähr 1 Million Wörter. Die sind schnell da reingekippt. Ja, bei 10.000 Kunden, da hat man ganz schön, das ist eine ganz schön große Datei, nicht? Bis das erstmal alles durchgenudelt ist. Und dann auch in der Qualität ist das gar nicht so ganz trivial. Die LLMs rechnen ja sowieso nie selber, die führen ja quasi im Hintergrund Code aus. Dann wird die Qualität davon vom Rechnen noch besser. Aber das ist ein ganz großes Thema. Wie kriegen wir eigentlich Kosten unter Kontrolle da bei den Agenten so dabei? Aber die Vision ist appealing, die ist wirklich stark. Warum müssen wir selber noch segmentieren und die User Journeys bauen? Wenn wir die User Journeys bauen, 3 Tage nachdem nicht also geklickt, fragen wir nach und noch keinen Kauf, hat der Thorsten nicht trotzdem Lust. Ja, das sind ja alles Heuristiken. Ja, wir bauen da irgendwie, wir denken, wir machen das super getargetet, aber eigentlich, vielleicht sind es 2 Tage beim Thorsten, ja, oder bei mir sind es 4 Tage und dann kommt es auf den Kanal drauf an und vielleicht brauchen wir eine andere Variante. Das ist ja, diese Themen haben ja im B2C-Marketing diese unfassbar vielen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Welche AB-Tests machen wir? Welchen Content schreiben wir? Welche Segmente schreiben wir an? Welche schreiben wir nochmal an? In welcher Frequenz? Warum? Welcher Coupon? Welche Couponhöhe? Das sind ja unheimlich komplexe Entscheidungen und die sind immer mehr geworden in den letzten Jahren. So, und da bieten die KI-Agenten eben die Möglichkeit und die Vision, dass diese Aufgaben abnehmen werden. Und das wird dann das ganze B2C-Marketing auch verändern, hin weg von, ich muss die ganze Zeit Werkzeuge bedienen, damit ich irgendwie meine Kampagne hinkriege, hin zu, ich kann wieder strategisch denken. Und das finde ich extrem spannend. Da ist doch relativ wenig auf dem Markt. Eine Software, die ich super finde, ist birdview.com. Die haben ein SMB B2C E-Mail-Agent.
Mit unseren habe ich bereits gesprochen und der wird wahrscheinlich noch vor diesem Gespräch online gehen. Das heißt also, das gibt's bereits als Podcast. Absolut, absolut super. Total faszinierend, richtig.
Ja, faszinierend und da geht es hin und da haben wir sozusagen, dass wir dann im B2C-Marketing weggehen von, wir machen das ganze operative Handling und das sehen wir natürlich auch im AdTech-Bereich, gibt es genau dieselben Entwicklungen, ja, dass wir hin eigentlich nur uns die Strategie überlegen und den Outcome, aber das ganze Doing, das ganze Doing in der Mitte machen die Agenten. So, da kommen wir hin, das wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir da sind, immer die Ergebnisse auch kontrollieren, ne, ganz wichtig dabei, auch im B2C und das muss sehr, sehr fokussiert und spezialisiert sein auf Verticals, auf die Daten, die kennen, aber dann gehen wir genau in die Richtung rein und das wird aus meiner Sicht das nächste Level sein, was wir jetzt seit vielen Jahren, wo wir seit vielen Jahren drauf warten, dass es in die Richtung geht, weil es eigentlich immer nur komplexer geworden ist.
Genau. Bei Birdview ist es so, dass sie sich sehr, sehr stark auf Handel fixiert haben und da wiederum auf Handel auch mit bestimmten Systemen, weil das sonst auch nicht so ganz trivial ist. Wie ist es bei den anderen Branchen? Wenn du jetzt, was diesen KI-Einsatz von diesen Kundenprozessen angeht, also Segmentierung, User Journey, die du gerade angesprochen hast, was ist die nächste Branche, wo du sagst, ja, die sind auch schon relativ weit, nicht so weit wie der Handel, aber die sind auch schon relativ weit?
Ja, toll ist natürlich Travel, einfach die Kombination, ein schöner Use Case von OpenAI, was die ja gerne zeigen, ist, planen wir meine nächste Reise. Ja, also, dass ein Agent losgeht und sagt, ich kaufe dir ein Ticket und dann buche ich dir den ersten Tag. Ich habe 4 Tage und ich will nach New York. Lieber KI-Agent, mach mir doch mal eine Reise. Also Travel.
Ja. Die Spiele kenne ich, aber ich rede jetzt nicht von der Kundenperspektive, sondern ich rede von der Unternehmensperspektive. Und wenn ich an die Reiseanbieter denke, dann fällt mir jetzt keiner spontan ein, wo ich sage, mit dem würde ich unbedingt gleich ein Interview führen, weil die schon so weit sind.
Ja, das ist in der Tat ein Thema, wo es hingeht. Also auf der Daten. Ich glaube, der Handel ist immer noch ein schöner Punkt, weil die halt viele Daten haben. Das ist ja immer auch ein Thema. Ja, und jetzt müssen wir uns überlegen, wo sind noch weitere Daten? Und das ist ja auch eins der großen Themen in KI, warum es bei einigen Companies eben noch nicht weitergeht. Selbst im Handel haben die oft ihre Datentöpfe noch nicht unter Kontrolle. Seit 15 Jahren reden wir darüber, bringt eure Daten zusammen. Und das habe ich bei CustomGate ja auch, bei Customer Data Plattform, bringt eure Daten zusammen. Dann war immer die Frage, ah nee, jetzt machen wir nochmal einen schnellen Hack und dann bringen wir das in die andere Datenbank. Dann wird es schwierig. Ja, da wird es halt sozusagen dann schwierig, weil KI braucht Daten. Und wenn wir keine Daten haben, dann wird's schwierig dabei. Genau. Darum ist Handel so nach vorne. Ne? Ja.
Präzisiere ich mal meine Frage und stelle jetzt entweder oder, nämlich zwei Branchen, nämlich einmal Bankenversicherungen mit Schwerpunkt Versicherung. Da geht es um Next Best Action. Also was ist denn oder Next Best Offer für die Callcenter Agents normalerweise? Aber das kann man auch automatisieren und muss nicht erst auf den Call warten. Und die zweite Branche, die mir spontan einfällt, sind Telcos, wo ja auch sehr viel über den Kunden bekannt ist und irgendwie der Kunde, manche Kunden jedenfalls schon gelernt haben, wenn du nicht gleich kündigst, dann kriegst du gar nichts und so weiter. Also diese zwei Branchen, wer ist im KI-Einsatz weiter, nach deiner Kenntnis?
Ja, also Telco macht ja wesentlich ein Machine Learning, was die Vorversion jetzt von dem ist, was wir KI nennen, nämlich generative AI, sind die ja schon also lange unterwegs. Also Churn-Modelle zu bauen, das machen die alle schon seit 15 Jahren so dabei. Da sind die schon ganz gut, ne? Und auch die Callcenter-Automatisierung und die Analyse von Usage-Daten, ne? Nutzer, wie viel, wann, wo, welche Daten nutzt werden, das ist bei denen schon lange Standard. Das ist ja das Lustige, finde ich, an dieser ganzen generativen KI-Entwicklung. Wir denken auf einmal, jetzt ist Künstliche Intelligenz da. Das Ganze gibt es seit 15, 20 Jahren, werden diese Modelle gerechnet, die wir da haben. Und da ist Telco ganz weit vorne gewesen.
Ja, aber wir waren ja gerade bei dem Punkt, dann daraus ableitend auch die Automatisierung des Kundenkontrakts. Und das war bisher ein No-Go. Und da spielt generative KI natürlich, was die Tonalität angeht, die Emotion angeht und überhaupt die Möglichkeit, wirklich gute Botschaften auszusenden, spielt natürlich die generative KI wieder eine ganz wichtige Rolle. Ja, also das ist schon der Frage, Telco oder Versicherung.
Da stellst du mich vor eine gute Frage. Aber ich sehe auch bei der Versicherung, die machen seit vielen Jahren diese ganzen Scoring-Modelle.
Nicht jetzt deswegen halt frage ich ja. Genau deswegen frage ich. Weil die eben seit langem das schon machen und manchmal so, dass die Eingeschlafenen, die sagen, oh, KI machen wir schon lange und so weiter, die verschlafen jetzt den nächsten Schritt und dann kommen neue Mitbewerber und die machen das plötzlich und sind da richtig gut.
Ja, also abzuwarten. Ich sehe es noch nicht, was wirklich in der Versicherungsbranche dann mit generativer KI oder der Telco-Branche wirklich passieren wird. Ich sehe es noch nicht, was da kommen wird. Datenmäßig sind die beide gut aufgestellt. Ich glaube, man kann schöne Use Cases für beide Verticals bringen. Aber ich habe jetzt noch nichts Revolutionäres sozusagen gesehen. Eben. Ja, das habe ich noch nicht gesehen, ja.
Gut, das beruhigt mich. Gibt es sonst noch irgendeine Branche, wo du sagst, oder einzelne Unternehmen, wo du sagst, ja, die haben verdammt die Nase vorn, die nutzen die neuen Möglichkeiten schon sehr, sehr gut. Außerhalb.
Ja. Ja, einige Private Equity Cases habe ich jetzt gesehen, wo sozusagen Roll-ups sind, wo Handwerker zusammen, Handwerksunternehmen zusammengeschlossen wurden, ja, und die ganze Buchhaltung wurde sozusagen automatisiert, auch mit generativer KI. Das ist jetzt kein Marketing, also Marketing nur im Entferntesten, weil es natürlich dann unter einer Dachmarke ist, aber wo quasi da die Effizienzen gehoben werden, in dem Bereich. Das geht, da sieht man einige Themen, wo es jetzt hingeht, ja.
Und konkret Marketing, also, oder ich frage mal andersrum, ich formuliere mal was ganz anderes, nämlich, wo gibt es besonders aufwendige Prozessketten im Marketing, wo man dann überlegt oder wo nach deiner Kenntnis Unternehmen überlegen, wie kann ich jetzt KI einsetzen, um diese komplexen Prozessketten irgendwie mit KI abzubilden?
Ja, also du hattest ja vorhin wegen Content-Generierung ausgeschlossen, aber in der Tat ist es für viele, ist es das Content-Generierung at Scale und da sozusagen die Validierung auch entspricht eigentlich das Asset, was produziert worden ist, dem Briefing oder kann man nicht eine Voranalyse machen? Ja, also Qualitätskontrolle ist da schon ein großes Thema und da sozusagen die Produktionsketten, die wir da haben, wo auch viel in den Photoshops der Welt gemacht wird, wo viel händisch nachgeguckt wird, das ist das nächste, was direkt automatisiert wird. Und das funktioniert auch gut. Und da ist auch viel, viel, viel Zeit und Musik im Spiel.
So, wunderbar. Danke für diese Antwort. Und du merkst schon, ich erhöhe jetzt so ein bisschen den Takt meiner Fragen. Du kannst auch sagen, gerne nächste Frage oder so, ist überhaupt kein Problem. Jetzt switche ich mal ein bisschen total eigentlich. Nee, bleiben wir mal nochmal bei dem Thema Kampagnen. Wir waren jetzt beim Thema E-Mail oder was auch immer, Telefon, also quasi Direktkontakt. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, Kampagnen zu steuern. Das heißt also, ich habe meine Paid-Kampagnen, ich habe meine Zielgruppen, meine Paid-Kampagnen. Und da in diesem ganzen Bereich, Data-Driven Marketing, Data, wie kann ich meine Paid-Kampagnen effektiver machen durch KI, über das, was mir Google beispielsweise oder auch Facebook sowieso schon bieten, also in meine eigenen Systeme noch besser machen mit dem Ausspielen von Kampagnen?
Also insgesamt natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil die Daten, die wir da zurückkommen, sind natürlich nicht die Daten, die wir brauchen, wirklich um eine KI zu füttern. So, das ist ja, also die wollen ja die Wertschöpfung komplett bei sich innehalten. Darum kriegt man natürlich diese Daten nicht wirklich dahinter. Das heißt, optimieren ist schwierig, was ich jedoch total spannend finde, ist natürlich auch wiederum da Content-Asset-Produzierung, also User-Generated-Content mit Video-Generierung und so weiter zu machen, da wirklich lustige Ideen, gute kreative Ideen zu einem sehr geringen Preis zu machen. Das finde ich sehr, 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 sehr spannend dahinter. Ich glaube, wir werden ja noch viel mehr sehen, dass auch KI-Content und so weiter alles geflaggt werden muss. Das heißt, da KI zu nutzen für kreative Prozesse, für Ideenfindung, ja, dass man schneller mal auf Prototypen kommt, auf Ideen intern auch die durchsetzen kann. Eine neue Kampagne wirklich mal schon ohne die Agentur einfach mal schnell wegprompten, um mal zu zeigen, wo es hingehen kann. Ich glaube, das ist toll, weil ganz viel Zeit eigentlich immer wird verloren, dadurch, dass man versucht, irgendwie sich zu alignen, was die Idee eigentlich soll und diese Sachen sofort wegzuschaffen, finde ich total spannend. Das finde ich sehr spannend.
Also wir werden kreativer und die KI hilft uns dabei, kreativer zu sein, wobei die ursprüngliche Kreativität natürlich von uns Menschen kommt. Jetzt nochmal eine ganz andere Switch und zwar die Frage des SEO, also Suchmaschinenoptimierung, das jetzt GEO heißt. Also wie schaffe ich es, dass ich in die Antworten reinkomme über die üblichen Tricks, also irgendwie bei Communities, bei Reddit aufbauen oder was auch immer. Was fällt dir da ein? Worauf sollten Unternehmen achten?
Ja, eine Authority zu sein für eine Art von Frage- und Antwortstellung, ne? Also wofür stehen wir, ist Antworten zu geben und das auch auf der Webseite, Themen möglichst kleine Blöcke zu machen, wo eine klare Aussage ist, wie Dinge gehen, wie Dinge funktionieren, also Value schaffen, ne? Wonach suche ich denn? Ich suche ja in der Regel nach Antworten, Anleitungen, ein Value für mich als Nutzer, ne? Nicht die Werbenachricht sozusagen. Und das ist eine Sache, die extrem wichtig zu sein scheint. Interessanterweise habe ich auch gerade einen interessanten Beitrag gesehen von einem Geo-Experten, der gesagt hat, viele Mentions in den AI-Overviews kommen gar nicht von der eigenen Seite, sondern von der Fremdseite. Das heißt, wenn ich als Marke A eigentlich von Marke B oder Authority C genannt werde, das ist das Allerbeste. Und das wiederum ist jetzt ein Thema, wieder mehr in Marke zu investieren als in Performance sozusagen. Also das Thema Marke und wofür ich stehe, wird wesentlich wichtiger wieder, als es die letzten Jahre war, wo Marke natürlich auch ein wichtiges Thema war, aber Performance am Ende des Tages schon viel überspielt hat. Also zurück zur Marke.
Wunderbare Aussage. Und du erinnerst dich an unser Vorgespräch vor diesem Interview, ja, weil das merken wir immer mehr, dass das scheinbar so ist, dass das Pendel dieses ständigen Performance-Marketing, das ja 20 Jahre lang beim Performance-Marketing war, also ein bisschen ausschlägt in Richtung Branding, was ja manche Gurus schon lange gesagt haben. Jetzt komme ich noch zur vorletzten meiner vielen Fragen, nämlich wieder ein Switch, Conversational AI. Das heißt also, was ist nach deinem Kenntnisstand da so ein bisschen der Stand der Kenntnis? Theoretisch rufe ich bei einem Unternehmen an und dann begrüßt mich eine empathische Stimme, die komischerweise genauso redet, wie ich gerne jemanden reden höre und mir alle meine Fragen beantworten kann und ich merke es gar nicht, dass da ein KI-Agent dahinter sitzt. Das ist der Traum, die Realität sieht anders aus. Was ist deine Einschätzung?
Ja, also der Avatar-Hype so von 2023, 2024 wurde ja natürlich dadurch getrieben durch die Ähnlichkeit, die so ein Klon hatte, wenn man einen Klon von sich selber erstellt hat, ne, wie ähnlich der aussieht und wie ähnlich der spricht. Was man da in den ersten 2 Jahren so ein bisschen missachtet hat, war, wie ist denn die Inhaltlichkeit und wie ist eigentlich das, was dieser KI-Avatar über eine Gesprächsdauer hinweg sagt. Und da ist in der Tat, da liegt der Hase begraben, nämlich im Wissensmanagement von diesem ganzen Avatar und vom Customer Service. Was heißt das? Wenn ich Frage-Antwort habe, ja, so Q&As, FAQs, ja, die funktionieren super mit so einem Conversational Chatbot. Ja, die funktionieren wirklich, wirklich gut. Dabei, wenn ich jetzt aber sehr komplexes Wissen in diese Chatbots reinlege, dann die Zusammenhänge, ich mach's mal ganz blöd, ja, ich habe mal versucht, meine Dissertation, 298 Seiten, in so ein Chatbot, ich habe selber mal auch einen gebaut, sozusagen, ja, da reinzuladen und mal zu gucken, kann ich mit meiner Dissertation quasi sprechen. So, und das Ding ist, naja, das ist gar nicht so einfach vom Wissensmanagement. Wenn ich die Sachen da reinkippe, das ist ja eine semantische Suche, dann kommen so ähnliche Themen quasi, wenn ich sage, meine Parameter, meine Annahmen, die kommen dann da raus. Aber, dass der sagt, das ist Section 1, Section 2, Section 3 und hinten ist die Conclusion, ja, dass er das Wissen wirklich gut verstanden hat, das ist gar nicht so trivial. Da muss man das Wissen komplett anders aufbereiten. Das heißt, episodisches Wissen, ja, hochverknüpftes Wissen, so wie wir, Thorsten, wir kennen uns jetzt echt lange, dass wir mal referenzieren können von einem Dimexco vor 3 Jahren, 5 Jahren, wo wir uns gesehen haben, ne, und das einen Zusammenhang bilden mit dem, worüber wir jetzt sprechen. Das ist noch echt eine schwierige Nummer. Und das merken Kunden, wenn sie dann mit diesen Bots sprechen. Was heißt das jetzt? Das heißt, sehr valide natürlich für Customer Service Cases, wo du klare Frage-Antwort hast. Bei komplexen Interaktionen ist gar nicht so trivial und ist es nicht so einfach, dann Bot zu haben, der gute Sachen nicht halluziniert und wirklich auch Zusammenhänge zwischen Wissen und Daten hat. Und da ist es gerade noch sehr schwierig.
Okay, danke für die Antwort. Also es macht Spaß, mit dir zu reden, auch auf Speed jetzt. Letzte Frage, Einsatzmöglichkeiten von KI in der Marktforschung. Und da gibt es ja wohl einiges. Was hast du dazu? Was ist gerade der Stand?
Ja, ich würde gerne mal mit synthetischen Usern arbeiten. Das habe ich noch nicht gemacht. Es gibt jetzt immer mehr die Möglichkeit, so synthetische, also dass man Zielgruppen simuliert, wie sie antworten. Früher war es ja immer hart, da muss man die finden und dann hat man Fokus-Interviews geführt, ne, qualitative Interviews und dann war eine quantitative Forschung draus zu machen und so weiter. Also riesenlanges Ding, sehr teuer, haben sich ja einige Unternehmen drauf spezialisiert. Jetzt sind ja so synthetische User kommen raus. Das heißt, man sagt, welche Verteilung man haben möchte an Alter, an Geschlecht oder Einkommen und wie die irgendwie sich verhalten sollen und was für Lifestyle die haben sollen. Und dann testet man quasi sein Produkt oder seine Aussage, wie auch immer, dagegen. Finde ich mega spannend. Ich kann nur keine Aussagen zur Qualität sagen. Finde ich aber insgesamt super spannend, würde ich gerne mal reingehen, auch gerade für neue Produktentwicklungen, ja, und neue Feature-Entwicklung. Jetzt fragen wir ja immer unsere Kunden und das ist ja auch mal sehr anstrengend, aber da die ersten Checks mal mit so synthetischen Usern zu machen, finde ich absolut phänomenal. Das nächste ist natürlich auch Wettbewerbsanalyse, Marktforschung, das ist ja mit Deep Research, was wir haben, wenn man das gut prompt, sind natürlich sehr, sehr einfach. Diese Agenten, die neuen, wir haben es ja gesehen mit Atlas und mit Komet, also Perplexity und OpenAI haben jetzt Browser rausgebracht, wo wirklich Agenten am Web arbeiten. Ja, das heißt, man surft über die Seiten, der merkt sich, wo wir waren, macht Zusammenfassungen davon. Also einen riesen Kontext kriegt dieses System und da können wir natürlich dann tolle Recherchen machen, wenn der erstmal von uns gelernt hat, was überhaupt noch relevant ist. Weil das ist immer das große Thema bei diesem Marktforschung und beim Deep Research, der Prompt erzeugt alles. Wir haben manchmal Schwierigkeiten, unser Wissen auszuspeichern aus dem Kopf. Ne, der denkt, die KI weiß schon, was wir denken, tut sie nicht. Und dadurch, dass wir interaktiv mit dem Browser arbeiten und der quasi dann sieht, wie wir diese Marktforschung machen, kann er die viel besser simulieren. Und da erhoffe ich mir einen großen Vorsprung.
Markus, herzlichen Dank, dass ich dir so viel Wissen rausziehen durfte aus deinem Fundus von Know-how. Gibt es noch irgendwas, was wir nicht besprochen haben?
Nee, haben wir nicht. Ich glaube, aber einen Satz würde ich doch gerne sagen. Macht einen Realismus-Check einfach bei KI. Ja, denkt nicht, die kann alles und da habt keine Angst davor. Das ist ein Assistent, junger Mitarbeiter, junge Mitarbeiterin und die muss mit Informationen gut gefüttert sein. Macht einen Realitätscheck und dann wird dir KI auch in deinem Job, in deinem Alltag helfen. Das will ich nochmal sagen. Erwartungsmanagement.
Markus, das hat Spaß gemacht mit dir. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.